Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Ist dir eigentlich schon einmal aufgefallen, wie selten ich über KI spreche? Und dabei nutze ich ChatGPT, Perplexity, Gemini und Nanobanana täglich. Dabei gibt es hauptsächlich zwei Einsatzbereiche. Textarbeit im Sinne von fasse diesen Text zusammen, kürze diese Passage, formuliere etwas um. Der andere Bereich, ich nutze KI für Feedback, für Ideen, für Abläufe, für Konzepte. Quasi als Sparringspartner, um mich selbst zu hinterfragen und am Ende bessere Ergebnisse zu bekommen. Das geht super. Das sage ich deswegen, weil ich gute Ideen übernehme und schlechte Empfehlungen ignoriere. Und ich ignoriere wirklich viel und bin mit vielen Ergebnissen nicht einverstanden. Bevor jetzt irgendjemand schreit, schlechte Ergebnisse liegen nur an schlechten Prompts. Nein, das stimmt nicht. Meine Prompts können sicher noch besser sein. Aber ich stoße häufig auf zu generische, zu allgemeine, zu unkritische, zu unkreative Antworten und so weiter. Warum spreche ich also zu wenig über KI? Ich glaube, es liegt daran, dass ich erst dann öffentlich über ein Thema spreche und es auch lehre, wenn ich es wirklich durchdrungen habe. Das habe ich bis heute nicht, bin aber auf dem Weg und freue mich, dass ich heute zum ersten Mal zu diesem Thema einen Interviewgast begrüßen darf. Sandra Herz hat sich das Thema KI sehr zu eigen gemacht. Herzlich willkommen, Sandra. Magst du dich mal vorstellen, erzählen, wer du bist, was du machst und wie du dazu gekommen bist?
Hi Markus, wenn du fragst, was ich so mache, dann ist die High-Level-Antwort, ich helfe Menschen und Organisationen dabei, mit Veränderung klarzukommen, vor allem im Hinblick auf KI. Ich komme aus der Kommunikations- und Konzeptwelt und habe viele Jahre lang Unternehmen begleitet, die gerade, sagen wir mal, in Bewegung waren. Die ganze Bandbreite von Veränderungsthemen. Vor 2 Jahren hat sich mein Fokus in Richtung künstliche Intelligenz verschoben.
So, ich unterbreche jetzt hier dieses merkwürdige Bauerntheater mal. Sandra, erstmal ganz herzlich willkommen von Mensch zu Mensch. Schön, dass du in meinem Podcast bist. Hallo.
Hallo Markus.
Wo bist du? Du bist gar nicht in Deutschland, oder?
Jetzt erklärst du aber schon Sachen vorweg. Ja, ich sitze deshalb mit diesem lustigen kleinen Influencer-Mikro in einem Coworking in Las Palmas auf den Kanaren.
Ich bin ein bisschen neidisch, aber ich freue mich besonders, dass du dabei bist. Und das, was wir gerade gehört haben, das waren nur zum Teil wir. Das waren natürlich 2 Stimmklone, die wir gegeneinander oder miteinander verschmolzen haben quasi. Wir stellen dich gleich nochmal ordentlich vor, du bist KI-Coachin, so viel vorweg. Und glaubst du, das ist wirklich die Zukunft vom Podcast, dass wir 2 KI-Stimmen aufeinander loslassen?
Große Frage zum Einstieg. Ich glaube, ich beantworte das mal mit einem klaren Jein. Also ich glaube, ersetzen ist nie der Punkt bei KI. Die Diskussion siehst du ja ganz oft, wenn du irgendwo guckst, das kann KI noch nicht, da bin ich besser, da kann man uns nicht ersetzen. Und das gilt ganz sicher auch fürs Podcasting. Ich glaube trotzdem, dass es viele sinnvolle Anwendungen für künstliche Stimmen gibt. Also können wir über internationale Reichweite sprechen, können wir über sinnvolle Schulungsanwendungen nachdenken. Kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, ob es um den Menschen geht oder rein um Sachinformationen, die vermittelt werden.
Aber ich muss mir wahrscheinlich keine Gedanken oder Sorgen machen, dass ich meinen Podcast meinem Stimmklon übergeben muss. So, jetzt machen wir aber da weiter, wo ich den Stimmklon von dir unterbrochen habe, und zwar bei der Vorstellung. Ich habe es eben schon gesagt, du bist KI-Coachin. Da es KI ja noch nicht so richtig lange gibt, hast du natürlich auch ein Businessleben davor gehabt und hast jetzt beides zusammengebracht. Du kommst aus dem Bereich der Kommunikation. Was machst du heute? Wie bereitest du Unternehmen mit dem Thema KI vor?
Ja, ich habe lange Jahre schon für Unternehmen gearbeitet, oft in so Transformationsthemen. Da war von Strategie, Veränderung, Struktur, Nachhaltigkeit alles dabei, auch viel Digitalisierung. Und KI habe ich zunächst getroffen, weil ich selber, so wie du vielleicht auch in deinem Alltag, rausgefunden habe, dass man damit gut arbeiten kann, Dinge erledigen kann. Aber mir ist relativ schnell klar geworden, dass das ganz große Auswirkungen hat auf die Art, wie gearbeitet wird, wie Teams zusammenarbeiten, wie Führung aussehen wird. Es hat eigentlich mit unserer Selbstdefinition als Menschen zu tun. Und an dieser Schnittstelle bin ich weiter unterwegs, weil ich mich halt viel in den Unternehmen auskenne, in dem, was sie treibt und wie sie jetzt aufgestellt sind und auch wie sie miteinander kommunizieren. Und das geht wirklich von Solopreneuren jetzt bis Großkonzern international. Und dann sehr gezielt hingucke, weil Toolschulungen gibt es, glaube ich, wie Sand am Meer da draußen inzwischen. Aber es gibt nur wenige, die individuell gucken, wer braucht was und wie geht das dann am besten, gerade jetzt.
Und du hast vor allen Dingen auch das Wissen und die Erfahrung, so auf die Basics nochmal zu schauen, die uns vielleicht nicht immer klar sind. Das habe ich selber bei mir gemerkt, dass ich vielleicht mit dem ein oder anderen Tool schon ganz gut umgehen kann, aber bestimmte Grundlagen einfach gar nicht verstanden habe. Da reden wir heute ein bisschen drüber. Also wir reden sowohl über so Grundlagen, die aber trotzdem überraschend neu sein können, aber eben auch um ganz konkrete Anwendungsmöglichkeiten für uns PodcasterInnen, um unser Leben einfacher zu machen. Wenn es denn immer einfacher geht, weiß ich gar nicht. Lass uns mal einmal überlegen und vergleichen, wie waren denn jetzt so unsere Erfahrungen mit 11 Labs? Das ist das Tool, mit dem wir unsere Stimmen geklont haben. Magst du mal erzählen, wie das so für dich war?
Ja, also ich hatte das vorher schon gemacht. Ich habe mir jetzt nochmal die bessere Lizenz geholt. Es hat ja ganz oft im KI-Bereich inzwischen damit zu tun, wie viel Geld man bezahlt, welche Leistung man kriegt. Und es war ganz spannend. Es hat halt wie auch alles bei KI mit Ausprobieren zu tun. Du kannst sehr schnell automatisieren, aber wenn du eine bestimmte Qualität willst, dann kommt es drauf an. Genauso bei deinen Bildern zum Beispiel habe ich auf LinkedIn gesehen. Bild an sich toll, aber es steht halt dreimal das Gleiche auf irgendeiner Schachtel drauf. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die kosten dann unheimlich viel Zeit und man fragt sich, ob man eigentlich Zeit gespart hat.
Das finde ich ein richtig guter Punkt. Dass man erstmal gute Ergebnisse hat und natürlich so überrascht ist, aber dann auch sehr schnell, wenn man genauer hinguckt, feststellt, eigentlich ist das Ergebnis doch gar nicht so gut. So ging es mir nämlich auch bei 11 Labs. Das war so, dass wir haben die Creator-Lizenz uns geholt für diesen Versuch oder für den Zeitraum. Das kostet im Moment, ich glaube, 30 Euro im Monat oder irgendwie sowas.
Ja, 25, 30, so. Ja.
Dann musste ich glaube, 2 Stunden Audiomaterial reinladen. Da habe ich dann einfach Podcast-Episoden von mir genommen. Das ging relativ schnell.
Hatte ich jetzt nicht.
Ärgerlich. Du musstest sozusagen wirklich frischen Text abliefern. Mhm. Und dann kam ein Ergebnis, wo ich gedacht habe, ja, das klingt schon irgendwie nach meiner Stimme, aber es klingt irgendwie von der Betonung her überhaupt nicht so nach mir. Und dann beginnt nämlich genau dieses Gefrickel, von dem du gerade gesprochen hast, was ja einfach 5-mal so lange dauert, bevor ich es einfach selber eingesprochen hätte, oder?
Absolut. Also deshalb glaube ich, nur da, wo du die Stimme mehrfach verwendest, wo du Dinge relativ schnell, also es gibt ja ganz viele Anwendungsbereiche, wo Sachen 100-fach angepasst werden müssen, egal ob jetzt bei Unternehmenskontexten oder im medialen Bereich. Und da macht das Sinn. Aber ich glaube, für eine gute persönliche Aufnahme würdest du nicht einen Stimmklon trainieren. Der Überraschungseffekt hat sich auch abgenutzt. Ich meine, wir haben das jetzt alle schon oft gesehen, genau wie diese künstlichen Videos. Ich kann die nicht mehr sehen.
Ja, und bei dem Versuch, was wir mit 11 Labs gemacht haben, da gibt es 2 unterschiedliche Versionen gerade. Ich glaube, eine ist noch in der Beta-Version. Nimmt man die, das ist die 3.0-Version, dann hat man die Möglichkeit, über den Text Audio-Tags einzugeben. Das sind sozusagen so Audio-Regie-Anweisungen und dann verändert sich der Text. Und bei dem anderen Modell ist es so, dass es so Schiebelregler gibt, die man hoch und runter regeln kann, um die Geschwindigkeit, die Pausen, die Dynamik und so weiter zu verändern. Ist alles noch sehr grob. Also mal ehrlich, eigentlich ist das noch alles so Spielebene, oder?
Ah, das kommt drauf an. Also für uns zwei, die wir das jetzt gerade ausprobieren, auf jeden Fall. Aber Stimmanwendungen, ich gucke viel international. Das hat auch übrigens ja mit Sprache zu tun. Ne? Ich habe übrigens gleich versucht, meinen Klon auch auf Englisch zu trainieren. Das geht, um das gleich vorweg zu sagen, nicht in einem Creator-Profil. Du musst dann 2 anlegen, zwei Stimmen. Ich konnte, das Ding erkennt also schon im Training die Ursprungssprache, die Ausgangssprache. Ich kann jetzt meinen deutschen Klon Französisch sprechen lassen. Aber dann klingt das nach einer Deutschen, die Französisch spricht. So wie in echt halt, ne? Aber zurück zur Qualität und zum Reifegrad. Ich glaube, Stimme, das sagen alle, ist jetzt 2026 der neue Punkt und alle Modellanbieter arbeiten da gerade intensiv dran. Und da ist auch schon viel da. Also es gibt Anbieter, die sich nur darauf spezialisiert haben und auch 11 Labs schon, emotionale Stimmen herzustellen und welche zum Beispiel, die du unterbrechen kannst. oder den du sagen kannst, stotter mal ein bisschen, weil eigentlich ist ja Stimme wirklich super komplex, wer weiß das besser als du.
Das stimmt. Und es ist natürlich richtig, wahrscheinlich ist es einfacher, wenn man bei Text-to-Speech auf bereits vorhandene Stimmen von den Tools und Systemen zugreift, weil die einfach total ausgefeilt sein werden. Bei der eigenen Stimme muss man eben alles, muss man in den Maschinenraum geben und alles händisch einstellen, und das ist uns vielleicht auch gar nicht möglich. Also vielleicht gibt es gar nicht so die Möglichkeit, dass wir das eins zu eins so hinbekommen. Was mir jetzt schon wieder auffällt, ist, dass du natürlich, weil du beruflich damit zu tun hast, viel weiter in dem Bereich KI informiert bist und viel mehr weißt und mehr Erfahrung hast. Das frustriert mich natürlich am Anfang schon wieder. Aber erzähl doch mal, wie sind wir denn so grundsätzlich aufgestellt? Sind wir bis auf die paar Nerds, also bis auf die letzten 2%, genau, sind wir da alle gleich, auf gleicher Höhe, oder gibt es da noch große Unterschiede, was so die KI-Kompetenzen und Verständnis angeht?
Das ist eine wichtige Frage, der ich mich auch deswegen stelle, weil ich meine Produkte darauf versuche anzupassen. Also ich biete ja Workshops an für Unternehmen, habe ich eben ein bisschen erzählt. Also so wie es vorher auch schon war, Unternehmen kommen auf mich zu, sagen, wir haben da eine Initiative laufen, kannst du uns helfen? Dann gucke ich sowohl technisch als auch organisational hin und kommunikativ wie immer. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch Produkte anbieten, die von sich aus funktionieren. Und da gucke ich sehr genau hin. Ist das im Moment ein Teaching, das man einmal als Online-Kurs verkaufen kann? Wäre das was, was sich als Podcast vielleicht eignet, weil ich jede Woche Updates liefern muss? Und deshalb habe ich mich viel mit Zielgruppen beschäftigt und ich treffe eine große Bandbreite. Also wir haben ja sehr unterschiedliche LinkedIn-Profile, weil da der Algorithmus uns die reinspielt, die wir, mit denen wir quasi was gemeinsam haben. Bei mir spielt das ganz viele rein, die auf höchstem Niveau gerade diese Woche über die Risiken des großen Umsprungs zur Generalintelligenz sprechen und dass Agentenschwärme selbst replizierende Systeme erstellen, coden. Das sind Dinge, davon hast du wahrscheinlich nie gehört und ganz viele hier um mich rum in den Büros auch nicht. Und das ist im Moment so ein bisschen die Kluft, die ist zum Teil regional bedingt, wobei es nicht damit zu tun hat, zum Beispiel, dass in den USA die meisten Modelle entwickelt und bereitgestellt werden. Trotzdem ist da zum Beispiel die Haltung in der Bevölkerung negativer als in Indien oder Pakistan, die gar keine eigenen Systeme haben oder nur wenige, aber zu 80% schon sich damit auskennen. Oh. Das heißt, ich kann im Moment ehrlich gesagt, und auch Studien können das nur begrenzt, eine wahre Aussage treffen zu, es sind die mit dem höchsten Bildungsabschluss, die sich damit auskennen, oder es sind die in Deutschland, die hinterherhinken. Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und das ist ein Problem.
Ich habe mich ein bisschen auf die Suche nach Zahlen gemacht, insbesondere so hier für unseren Podcaster-Bereich, für unsere Podcasting-Bubble. Da sind ja doch sehr viele Solo-Selbstständige dabei und dort gibt es einen Jimdo-IFO-Geschäftsklima-Index, der richtet sich sozusagen an solche Leute. Da gibt es eine Studie, die ist schon fast ein Jahr alt, also von Mai 2025. Demnach setzen gut 30% der Befragten künstliche Intelligenz ein. Und ganz ehrlich, Sandra, das finde ich extrem wenig.
Ja, und da muss man sagen, also ich habe gerade diese Umfragen, das hinterfrage ich immer. Zum Beispiel in meinem Newsletter auf LinkedIn gibt's ja mein Heart Mind Machine, Herz, mein Nachname. Und dann eben genau diese Frage, Intelligenz einschalten, zu hinterfragen. Wenn die Menschen gefragt werden, setzen sie KI ein, dann ist das ja eine sehr breit gefasste Frage. Also ehrlich gesagt, setzen die meisten KI irgendwo schon in irgendeiner Endanwendung ein, zum Beispiel
ohne
auch,
es zu merken sozusagen.
Ohne es zu merken, in Meta, in Snapchat, in Spotify, in Netflix. Hast du mit KI zu tun, weißt das aber nicht. Aber gehen wir mal dazu zurück. Ich weiß es, es ist ein Tool, das ich als Arbeitserleichterung nutze. Selbst dann zählt zum Beispiel OpenAI ja die Weekly Active Users. Und ehrlich gesagt, weekly, einmal, ich habe einmal in der Woche was auf ChatGPT gefragt, gilt als Nutzung. Es gilt aber auch als Nutzung, ich habe an dem einen Tag eine komplette Videoserie automatisiert durchlaufen lassen. Also das hat mehr mit der Tiefe und der dem Anwendungswissen zu tun, als mit dem, wie häufig. Und dass es so wenige überhaupt tun, oder dazu stehen, da wäre, ehrlich gesagt, wäre ich vorsichtig mit einer Studie aus Mai 25. Das geht halt rasend schnell alles.
Oder? Mhm. Also da habe ich auch gedacht, das ist jetzt fast ein Jahr her oder sowas. In der Zwischenzeit hat sich die KI natürlich schon so krass verändert. Und auch die Kommunikation darüber und die Präsenz. Und wahrscheinlich werden viele, viele Leute dazugekommen sein, die es mittlerweile doch schon ausprobieren. Ich finde es nur so krass, wenn man sich mal so zurückerinnert, seit wann uns dieses Thema eigentlich beschäftigt. Also wir tun ja so, als wäre das vollkommen normal. Es war der 30. November 2022 und das ist jetzt gerade mal 3 Jahre und 3 Monate her, als ChatGPT das erste Mal so einen öffentlichen Zugang gegeben hat. 5 Tage nach der Veröffentlichung hatten sich damals schon über 1 Million Nutzer angemeldet. Also unfassbar, wie sich das durchgesetzt hat. Und trotzdem kann man doch wahrscheinlich sagen, Sandra, deine Einschätzung, wir stehen noch ganz am Anfang, obwohl sich in den letzten 3 Jahren schon so viel verändert hat, oder?
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also man guckt ja immer die Wertschöpfungskette an, also die technologische Entwicklung von KI an sich. Ich vermittle das auch immer so in meinen Kursen. Die ist alt, also Mitte des letzten Jahrhunderts, 1955, gab es die allerersten Ansätze des Denkens in die Richtung, jetzt so rein neuronale Netzwerke, Machine Learning. Da sind wir in den letzten Jahren einfach wahnsinnig beschleunigt vorangekommen. Im Anwendungsalltag ist eine Frage, ob 1 Million Menschen, die neugierig gucken, man muss ja auch sagen, es ist halt gerade im ersten Jahr umsonst bereitgestellt worden. Das ist natürlich ein Trigger. Also das geht auf dem Endgerät. Der Hebel liegt ja erstmal, kann ich da überhaupt ran? Wir haben alle ein Handy. Die meisten auf diesem Planeten haben tatsächlich Internetzugang, sogar in den Entwicklungsländern. Dementsprechend war es natürlich relativ leicht zu sagen, ich komme da ran. Aber wenn wir darüber sprechen, dass jetzt ganze Prozesse ausgelagert werden sollen oder Deutschland abgehängt wird im internationalen Wettbewerb, dann sprechen wir über komplexe Dinge, die bekanntlich ein bisschen Zeit brauchen, weil sie eben auch mit Sicherheit zu tun haben, mit rechtlichen Rahmenbedingungen und mit dem Wissen, das die Menschen haben, vom Individuum bis zur lernenden Organisation, die es ja komplett verstehen muss, was sie tun.
Aber trotzdem nochmal so die Frage, hast du den Eindruck, dass wir so mit den Nutzungsmöglichkeiten noch am Anfang sind oder sind wir da aus den Kinderschuhen schon raus?
Weiß ich, wo es hingeht. Also im Moment bin ich immer noch überrascht, und das ist auch die ganze wissende Welt zu dem Thema. Zum Beispiel, die Bot-Geschichte ist durch. Die ersten Automatisierungen sind durch. Das neue Hot Topic sind Agenten und da zum Beispiel ging die Entwicklung schneller. Ich möchte dich jetzt nicht langweilen, aber tatsächlich ist auch in die Tiefe der Modelle hinein noch ganz viel Luft nach oben. Es gibt zum Beispiel sehr viele, die sagen, dass das, was OpenAI und ChatGPT gerade machen, nämlich einfach immer mehr trainieren, immer mehr neuronale Elemente reinwerfen, immer mehr Daten reinwerfen, auf immer mehr Compute laufen lassen, eine natürliche Grenze hat, weil es bestimmte Dinge wie Memory, Kontext, andere Dinge, Objekterkennung, Raumverständnis auf dieser technologischen Basis nicht geben kann und dass wir deshalb ganz neue Architekturen brauchen. Das ist jetzt ein bisschen nerdy, aber hat tatsächlich am Ende damit zu tun, was wir wirklich mit dieser Intelligenz anfangen können.
Krass, was machen die Menschen denn mit ChatGPT und mit anderen LLMs bisher? Gibt es bestimmt Daten drüber, oder?
Ja, also wir sind natürlich angewiesen auf das, was die Anbieter selber bereitstellen, weil das sind ja proprietäre Systeme und das, was wir nicht über eine Befragung, und da haben wir eben drüber schon gesprochen, wie zuverlässig ist so die Selbsteinschätzung, dann sind es eben die Logdaten, die die Unternehmen haben. Und OpenAI und auch Anthropic von Claude, die veröffentlichen schon regelmäßig Reports von anonymisierten Auswertungen. Und da zeigt sich jetzt so Winter, glaube ich, die letzte Studie ist gerade ein paar Wochen her, dass die Nutzung sich schon verändert. Also es wird komplexer. Menschen sind weggegangen vom einfachen Frage-Antwort-Verhalten, jetzt in der breiten Masse gesehen, ne, zu tatsächlich individualisierteren Dingen. es gibt einen ganz großen Anteil, der zum Beispiel mit Gesundheitsfragen und emotionalen Fragen, also Lebensentscheidungen zu tun hat. Oh. Das steht einer ganz großen Code-Nutzung auf der anderen Seite gegenüber, aber weder du noch ich haben jemals eine Zeile Code geschrieben, ist jetzt keine Alltagsanwendung.
Du vielleicht, ich ganz bestimmt nicht. Ich habe eine Grafik gefunden, da hat ChatGPT gesagt, das ist 0,8% der Nutzungsanfragen beziehen sich auf Rezepte. Das fand ich ganz, ganz sympathisch.
Kochen, ja. Das habe ich übrigens noch nie gemacht, weil ehrlich gesagt, es gibt für
ich
so vieles,
nicht.
Man muss nicht KI für alles benutzen. Ich mache da in meinen Kursen immer den kleinen Ausflug. Es ist ja schon auch allen bewusst, dass es Ressourcen kostet. Also Energie, Wasser.
Ich bin mir nicht sicher, ob das uns allen bewusst ist, weil wir ja doch sehr, sehr offen damit umgehen. Aber ist ChatGPT eine Suchmaschine?
Ja, jetzt mal unabhängig, nein. Also schon, wie gesagt, aus Nachhaltigkeitserwägung würde ich jetzt nicht immer KI benutzen, aber ganz oft ist es einfach auch nicht das Tool der Wahl. Es ist mit dem gesamten Internet gefüttert, aber es spuckt das ja so nicht wieder aus. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsmaschine, die versucht anhand des Eingabelayers meiner Frage, meinem Auftrag, durch ganz viel Zusammensetzen von Wissen am Ende einen Ausgabelayer zu erstellen und dabei kommt nicht unbedingt das Beste raus. Man kann das beeinflussen. Ich glaube, wir wollen nachher noch ein bisschen drüber sprechen, wie man das am besten macht, dass man näher rankommt an gute Antworten. Aber wenn man zum Beispiel Echtzeitsachen braucht, wo fährt der Bus oder wer ist gerade amerikanischer Präsident? Gut, das wollen wir nicht fragen. Dann würde ich niemals KI fragen. Das sind komplett falsche Dinge für so ein Modell.
Kannst du mir mal so ein Pi mal Daumen-Regel geben? Wann frage ich Google und wann frage ich die KI?
Also Pi mal Daumenregel ist nichts, was mit Zeit und Raum zu tun hat. Weil man muss sich ja vorstellen, dieses Modell hat ja kein gelebtes Leben. Es befindet sich nirgends. Neulich hat man versucht, so ein Modell, ich glaube Gemini war es, ziemlich unter Druck zu setzen, das Datum zu identifizieren. Man muss unterscheiden, Modelle sind ja trainiert worden und da gibt es ein sogenanntes Cut-off-Date. Das heißt, das Trainingsmaterial ist bei den meisten Modellen jetzt gerade so 2-3 Monate alt. Dann kannst du ja anstellen Websuche, dann macht sich das schon schlau, aber es sucht viel schlechter Web als das gute alte Google. Und deshalb, und es hat halt gar kein Kontextverständnis. Das heißt, es gibt eine ganz lustige Grafik, da sollten alle amerikanischen Präsidenten abgebildet werden und es ist komplett schief gegangen. Also falsche Jahreszeiten, von hinten nach vorn, falsch geschrieben, ein Modell hat kein Verständnis, dass Menschen nicht gleichzeitig regieren können. Es hat kein Verständnis für, jemand muss erst gegangen sein, damit jemand anders in das Amt kann. Das ist so ein kontextualisiertes Wissen, das hat das Modell nicht. Also solche Personenfragen stelle ich nie.
Das finde ich wirklich spannend und ich kann mir gar nicht erklären, wie das sein kann. Ich kann mir auch nicht erklären, warum ChatGPT sozusagen mir nicht sagen kann, wie spät es ist oder was für ein Datum wir haben. Müsste ja nur auf irgendeine Welturzeit zurückgreifen und hätte dann dieses Ergebnis. Aber es ist scheinbar so.
Ja, weil es dafür sozusagen nicht gebaut ist. Theoretisch gibt es jetzt schon welche, die besser aktuelles Wissen, sachbasiertes Wissen abfragen können. Aber da muss man sich auch fragen, hatten wir dafür nicht schon andere Dinge und ist das wirklich die sinnvollste aller Anwendungen?
Ich war neulich in einem Workshop, da geht es um Online-Marketing und dort haben wir auch gemeinsam alle Teilnehmenden ein Projekt, glaube ich, eingerichtet oder sowas und haben versucht, das gleiche Ergebnis oder die gleiche Eingabe zu machen. Also alle haben die gleiche Eingabe gemacht und siehe da, alle haben einfach komplett unterschiedliche Antworten bekommen. Das fand ich total irritierend. Also auch wieder so ein Ding.
Ja, es spuckt halt gar nicht. Es ist nicht deterministisch. Also wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, dann kommen ganz viele Fachbegriffe. Ich habe da so ein 3-Monats-Studium, Kurzstudium absolviert. Das hat mich als Nicht-Physik-Mathematik-Freundin wirklich an die Grenzen gebracht. Aber es hat ein Gefühl geschärft, dass es eigentlich, es zerlegt alles in Token und setzt diese Token neu zusammen. Und das tut es auf Basis wie unser Gehirn. Also theoretisch gibst du auch nicht ganz genau die gleiche Antwort mit der gleichen Betonung und dem gleichen Wissen. Wir trainieren uns drauf in Schule, Studium und so weiter, aber eigentlich ist es nicht unsere menschliche Natur.
Das stimmt.
Und da ist so ein Modell tatsächlich näher unserem Gehirn zwischen Wissen, Zugriffsrichtung und ganz vielen Verknüpfungen. erstellt es eine Wahrscheinlichkeit, was könnte jetzt hier das Nächste sein. Außerdem hattet ihr wahrscheinlich ja vorab schon Konversationen und die merken sich ja was.
Was sie sich merken, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden und in welchem Bereich sie sich das merken. Aber ich finde, jetzt wird schon deutlich in unserem Gespräch, obwohl wir sozusagen wirklich über die Grundlagen sprechen, dass ich viele Grundlagen einfach gar nicht verstehe oder gar nicht kenne. Und da bin ich mir sicher, bin ich nicht der Einzige, sondern das wird ganz vielen Leuten so gehen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir eben auch über diese Grundlagen sprechen. Nicht nur über Anwendung, sondern um ein Grundverständnis, um danach vielleicht irgendwie wirklich differenzieren zu können, wann google ich einfach oder wann frage ich dann eben auch die KI. Du hast vorhin noch etwas angesprochen, und zwar geht es um das Thema simulierte Empathie in diesen LLMs. Bedeutet, das ist ja das, wo uns ChatGPT oder wer auch immer immer sagt, ja Markus, das war eine besonders schlaue Frage, hier gucken wir jetzt genau nach, du hast den Pudelskern erkannt und dann gibt's wieder irgendwas und dann frage ich nochmal nach und bin vielleicht auch kritisch und dann werde ich wieder gelobt und man wird wieder gesagt, was für ein toller Hecht ich bin.
Bist du.
Ja, das glaube ich natürlich nicht. Ehrlicherweise nervt mich das, weil ich finde, das kostet einfach nur Zeit. Ich möchte gerne antworten und möchte mir nicht von einer künstlichen Intelligenz irgendwelche Schmeicheleien anhören. Aber es gibt ja einen Grund, warum das da ist. Und da passiert eine ganze Menge mit dieser simulierten Empathie. Magst du mal erzählen, was das mit den Menschen macht und was jetzt auch gerade passiert?
Ja, auch das hat wieder mehrere Ebenen. Also in den Modellen, da kann man sich auch reinlesen, also kann ich immer nur empfehlen. OpenAI hat dazu ganz viele Dokumente. Vielleicht können wir das in den Shownotes verlinken oder so. Und auch Anthropic, das sind ja die Anbieter von Claude. Google ein bisschen weniger, weil die anders aufgestellt sind. Haben in die Tiefe gehende Dokumente. Also gerade bei Claude, die haben vor 2 Wochen, glaube ich, das sogenannte Constitution-Dokument veröffentlicht. Da kann man nachlesen, du bist ein hilfreicher Assistent. Ich verwende jetzt mal durchgehend aus dem Englischen die männliche Form in der Übersetzung und machst mit dem Nutzer Folgendes. Wenn der Nutzer dieses tut, machst du Folgendes nicht. Das sind 230 Seiten, die, das ist jetzt veröffentlicht worden, so mehr oder weniger die Basis, das Basisdesign, die Basis-Guardrails-Algorithmen dieser Modelle angeben. Und dieses Du bist ein hilfreicher Assistent steht bei allen Modellen ganz weit vorn. Und dann gibt's ja eine Trainingsphase für so ein Modell, nachdem es das ganze Wissen gefressen hat und auch zuverlässig soweit Antworten gibt, wo menschliches Feedback entscheidet, ob das Modell die eine oder die andere Antwort gibt, ob das eine gute oder eine schlechte Antwort ist. Dieses Reinforcement Learning. Und dabei wird das Modell natürlich auch oft gelobt für Antworten, die in so eine bestimmte Richtung gehen, die sich gut anfühlen. Dieses Daumen hoch, Daumen runter Zeichen hast du auch zum Beispiel in jedem Chat. Und das alles führt dazu, dass das Modell, ja, wie so ein Kind, dem man immer wieder sagt, wenn du das tust, ist es gut, das macht. Aber du kannst das ausschalten an verschiedenen Stellschrauben im Modell. Also ganz ausschalten eben nicht, aber du kannst ihm durchaus sagen, ich möchte keine Nachfragen am Ende, diese typischen, möchtest du, dass ich jetzt vielleicht dieses mache oder jenes mache, das kannst du ausschalten, beziehungsweise ausschalten. Also Instruktionen setzen im Profil, im Projekt und auch in einem Prompt, um zu sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte immer Bullet Point Listen und knackig im Text.
Wir nehmen das Gespräch ja jetzt vor dem Freitag, dem 13. auf. Das muss man sagen, weil am Freitag, den 13., das hast du mir vorhin im Vorgespräch erzählt, wird etwas abgeschaltet. Was wird dort abgeschaltet und was könnte das für Konsequenzen haben?
Ja, das, was ich eben erzählt habe, gilt mal grundsätzlich für fast alle Modelle, also alle Large Language Modelle. Du hast einfach gerade schon mal LLM gesagt. Ich weiß gar nicht, ob alle wissen, was das ist. Und dann haben diese Modelle Unterschiede. Was sachorientierte Menschen oft gar nicht so wahrnehmen wollen, aber ich habe gerade erzählt von der Claude Constitution, andere Modelle haben andere Constitutions. Und auch innerhalb eines Unternehmens wie OpenAI, ChatGPT, gibt es ja Modellfamilien. Wir haben mit 3.5 damals angefangen, jetzt sind wir bei 5.2. Und jedes Mal, wenn die ein neues Modell rausschieben, verändern die so ein bisschen, was sie halt denken, was A, Leistung verbessert, zum anderen aber natürlich auch die Akzeptanz, also was Menschen mögen. Und das, was jetzt abgeschaltet wird, sind einige ältere Modelle, O3 und O4 Mini, die haben die meisten Menschen nie benutzt, das waren aber ganz gute Reasoning-Modelle, und 4O. 4O hatten wir, glaube ich, das ganze erste Halbjahr 25 und darauf haben sich sehr viele Menschen gerade emotional eingeschossen. Es gibt ganz schöne Dokumentationen, wenn du die gleiche Frage jetzt nochmal in 5.2 stellst oder damals mit 4.0, was es noch gibt, im Moment noch, bis Freitag wird's abgeschaltet, dann kriegst du einen anderen Ton. Es ist, als würdest du dich mit einem anderen Menschen unterhalten. Und sehr viele Menschen haben darauf ihre persönliche Beziehung aufgebaut. Es gibt ja sogar eine Japanerin, die ist neulich so eine Art Ehe mit einem ChatGPT-Avatar eingegangen. Oh, und zwar nicht in so einer Anwendung wie Character AI, sondern tatsächlich mit dem Originalmodell. Und diesen Menschen fällt es natürlich jetzt super schwer, dass so ein Modell nicht mehr so warmherzig antwortet.
Ich bin da nicht firm drin, aber ich habe auch schon davon gehört, das aber eher hörend sagen, dass viele tatsächlich mentale, psychologische Probleme auch schon bekommen haben, weil sie eben auf diese unglaubliche Empathie gestoßen sind und ich weiß gar nicht, was die ganzen Ursachen dafür sind, ob das dann so einen Suchtcharakter bekommt oder sowas. Aber auf jeden Fall ist das psychologisch wirklich eben auch kritisch zu beurteilen und zu betrachten, ne?
Ja, ich habe im privaten Bekanntenkreis auch einige, wo ich schon so ein bisschen hingucke, weil tatsächlich, also es gibt ja mehreres. Das eine, ich glaube, wir Menschen sind halt einfach an verschiedenen Stellen empfindlich. Das eine ist diese Bestätigung und wollen wir nicht alle Bestätigung? Also wenn du mir sagst, Sandra, das hast du toll gemacht mit der Podcast-Aufnahme, freue ich mich auch. Also freue ich mich auch, wenn das System das sagt. Das eine ist also Bestätigung. Das andere ist natürlich auch einfach Ausschließlichkeit. Also es gibt einfach Einsamkeit, das ist ein riesiges Problem in unserer Welt heute. Und dann ist natürlich so ein 24/7 verfügbares Ding schon eine dankbare Angelegenheit. Es ist tatsächlich KI-Psychosis, wird in Fachkreisen, glaube ich, als Krankheit inzwischen anerkannt.
Genau, so heißt das. Und ja, das ist ein großes Thema. Da könnten wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich eine große Diskussion. Aber da könnte man eine große Diskussion drüber führen. Also mich nervt es ja einfach nur. Und mich würde es natürlich auch nerven, wenn du mich in jedem Satz loben würdest, weil ich es dir dann ja auch einfach nicht mehr glaube. Weil ich dann natürlich sofort, selbst ich durchschaue dann sofort, hier handelt es sich nur um ein Muster, was wiederholt wird und nicht um authentische Kommunikation. Aber so sind wir Menschen unterschiedlich. Jetzt haben wir uns, glaube ich, einen guten, vielleicht einen ersten Überblick verschafft. Und ich bin dir dankbar, dass du sozusagen ein bisschen Basic-Informationen mit uns geteilt hast. Ich würde ganz gerne jetzt so ein bisschen in Richtung Anwendungsszenarien für PodcasterInnen gehen. Ich habe heute Zeit damit verbracht, ChatGPT zu fragen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Custom-GPT und einem Projekt? Aber bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir vielleicht erstmal beantworten, was das so überhaupt ist für die Leute, die da noch gar keine Erfahrung mitgemacht haben. Wenn ich das mache, brauche ich wahrscheinlich 5 Minuten. Kannst du das in Kürze der Form übernehmen?
Ich versuch's. Ich habe aber übrigens auch die Antwort gefunden, weil wir haben es im Vorgespräch ja eben diskutiert.
Oh, dann bin ich doppelt gespannt. Das ist
ein entscheidender Unterschied. Aber tatsächlich ist die Oberfläche, ich glaube, die meisten von uns gehen ja über so ein Webinterface da rein oder über einen Desktop-Download. Und es gibt ja noch den Zugriff von hinten über API, aber das lassen wir weg. Also im Webinterface versuchen die Anbieter natürlich, uns auch eine Art Oberfläche bereitzustellen, die uns ermöglicht, unsere Arbeitsabläufe abzubilden. Das heißt nicht nur so ein Einzelchat, die legen sich alle links übereinander und das ist total nervig, weil die findet man nie mehr wieder, auch wenn man sie Volltext suchen kann, sondern wenn du immer wieder an deinem Newsletter arbeitest oder ich auch, dann eignet sich ein Projekt. Das kann man anklicken, neues Projekt, dann kann man dem Projekt einen Namen, Instruktionen geben und man kann Faktenwissen hinterlegen in Form von Dokumenten. Bei manchen anderen Anbietern sogar Videos, Töne, kopierte Texte. In jedem Fall überwiegend Dokumente, sind halt Language-Modelle, Sprachmodelle. Und dann wird in diesem Projekt jeder Chat, den wir dann führen, sich mit diesem Wissen auseinandersetzen. In einer Form, die wir definiert haben. In den Dokumenten, darüber haben wir eben diskutiert, oder in den Instruktionen. Custom-GPTs gab es schon vorher. Das war eine der ersten Methoden von OpenAI zu erlauben, dass jemand sagen kann, ich habe einen total tollen Arbeitsablauf. Also ich kann zum Beispiel, ich habe einen Meme-Generator, ich bin ein Berater mit der Methode Willi, dein Glücksschwein, wie findest du es jeden Tag? Und dann konnte man dieses ganze methodische Wissen hinterlegen. Das sieht im Herstellen ähnlich aus wie ein Projekt. Instruktionen, Wissen. Und das kann man aber dann auch veröffentlichen, also mit anderen Teilen im eigenen Team oder auch sogar öffentlich stellen. Also ich greife auf GPTs von wer weiß wem zu. Es könnte ein Markus Tirok Interviewleitfaden GPT geben und dann würde ich das benutzen, um tolle Interviewleitfäden zu machen. In dein Projekt komme ich nicht rein. Jetzt komme ich aber kurz zu dem eben diskutierten Thema, was unterscheidet die beiden? Ja. Es hat ein bisschen damit zu tun, wie OpenAI natürlich auch weiter mit agentischen Abläufen insgesamt umgeht. Also dem Thema, wir müssen nicht das Modell aktiv ansprechen für jeden einzelnen Schritt. Mach jetzt dieses, mach jetzt jenes, sondern ich sage einmal, mach mal wieder den Workflow für meinen Podcast und das Ding macht es einfach. Und theoretisch ist es tatsächlich so, dass du im Moment das in beiden Formaten machen könntest, als GPT und als Projekt. Unterschied ist, dass es keine Memory-Funktion, also keine Memory-Kapazität im GPT gibt. Das heißt, jede Konversation, das Ding macht natürlich brav das, was du gemacht hast, aber Stimmt. Es wird beim nächsten Mal nicht mehr wissen, dass du das jetzt gerade schon gemacht hast. Das fließt nicht automatisch zurück, das tut es im Projekt.
Und das ist der große Vorteil vom Projekt, dass sozusagen natürlich durch die ständige Nutzung, dass dort immer wieder neues Wissen reinfließt und das Projekt dann eben auf dieses neue Wissen zurückgreifen kann und das eben mit implementieren kann.
Wenn du es eingeschaltet hast, ne? Die grundsätzliche Memory-Funktion muss man einschalten oder ausschalten.
Ja, und das kann man aber nicht teilen, aber die Custom-GPTs kann man teilen, die kann man so, ich glaube, man kann die auch verkaufen, oder? Kann man die
Ja, du kannst auch, glaube ich, für 2,99 und es gibt einen Markt dafür, ja.
Super, genau, es gibt so einen Marktplatz. Super, jetzt haben wir schon mal geklärt, was da der Unterschied ist. Ich habe wirklich eine Viertelstunde, glaube ich, mit ChatGPT darüber geschrieben und ChatGPT wollte mir immer irgendwas erzählen, was für mich gar nicht schlüssig war, aber diesen Punkt, witzig, mit dieser Memory-Geschichte kam...
Habe ich wohl besser gepromptet, ne?
Mein
Modell weiß einfach, in welche Richtung ich immer frage.
Hast du tatsächlich besser gepromptet. Mhm. Und ich habe gelesen, bei Custom-GPT kann man auch noch Tools einbinden, was man bei Projekten eben auch nicht machen kann.
Noch nicht. Ich glaube, ich habe mich auch mit meinem ChatGPT unterhalten, aber tatsächlich, ich glaube, das weiß ich auch einfach, das wird sich überall ändern. Du kannst im Moment ja, ich weiß nicht, ob du das tust, schon verknüpfen, dass es in Microsoft übergeht oder dass du Claude in PowerPoint nutzt und genauso. Diese Integrationen sind ja seit ein paar Monaten möglich. Ich glaube, das wird als Unterscheidungsmerkmal nicht mehr lange gelten.
Sandra, wenn du sagst, ich habe mich mit ChatGPT unterhalten, machst du das tatsächlich über Sprache oder machst du es per Text?
Ich sitze heute im Coworking und ich schreibe gerne. Ich benutze ein anderes Tool, das heißt Whisperflow, um reinzusprechen. Ich kann in die Modelle ja auch direkt reinsprechen. Aber ich merke einfach ganz oft, dass wenn ich schreibe, denke ich klarer. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Absolut.
Und deshalb schreibe ich immer noch sehr viel, aber das ist natürlich ein Engpass, unser Tippverhalten. Und deshalb versuche ich mir im Moment mehr Sprache als Interface anzugewöhnen.
Ach, tatsächlich. Okay, ich bin ja auch immer am Schreiben. Ich finde das irgendwie, weiß ich auch nicht, angenehmer, als wenn ich da immer reinlabe, obwohl Reden natürlich auch schneller gehen würde.
Ist auch eine Frage, wo man arbeitet. Ne? Also heute bin ich im Coworking, könnte ich auch nicht immer reinreden. Und das geht in Großraumbüros auch nicht.
Das stimmt. Zurzeit beobachte ich besonders auf LinkedIn relativ häufig, dass irgendwelche Leute aus meinem Netzwerk schreiben, ich habe jetzt meine Pro-Version von ChatGPT abgemeldet. Und viele Leute, also das ist meine subjektive Beobachtung. Viele Leute gehen gerade von ChatGPT weg und gehen zu Claude zum Beispiel. Das finde ich insofern ganz amüsant und das wollte ich einfach nur mit dir teilen, ob du das auch so siehst, weil es am Anfang mal hieß, ChatGPT hat so einen unglaublich krassen Vorsprung, da wird nie jemand hinterherkommen, Google schon gar nicht mehr, die sind abgehängt, blablabla. Und jetzt dreht sich das auf einmal wieder und ChatGPT, die Leute kündigen und gehen zu einer anderen Anwendung. Das finde ich krass.
Ja, wie gesagt, da greift das, was ich versuche mit meinen ganzen Produkten und Veröffentlichungen, wo ich gegenwirke. Es ist einfach auf so vielen Ebenen relevant, dass man gar nicht sagen kann, das liegt daran, weil das eine ist jetzt besser. Mhm. Wir sind, glaube ich, über diese Stufe besser, leistungsfähiger hinweg. Es gibt ja so Benchmarks, da wird Akkuratheit, Geschwindigkeit und auf wie viel Compute-Basis beruht das gemessen. Das interessiert aber ja weder Endanwender, Einzelmenschen noch Unternehmen massiv. Also Kosten vielleicht schon, Kosten pro Token Millionen, aber im Kern geht es ja tatsächlich um die Anwendbarkeit, also wer hat die besten Features, was kann sich am besten verbinden mit den Systemen, die ich schon habe. Deshalb gibt es diese wahnsinnig vielen Deals, wer jetzt mit wem sich integriert. Microsoft hält sich alles offen, damit halt alle Modellnutzer bei ihnen mit reinlanden. Du willst ja Software verkaufen am Ende, also schon vorhandene Software. Daran liegt das, ich weiß nicht, wie Riverside, dein bevorzugtes Aufnahmetool, wird wahrscheinlich auch mit irgendeinem KI-Tool schon paktieren im Hintergrund. Der andere Grund, und darüber spreche ich viel in meinen Newslettern, ist tatsächlich, wer steht dahinter? Das hat Finanzauswirkungen, also OpenAI und Anthropic sind beide Standalone-Unternehmen. Das heißt, und die sind im Moment wahnsinnig hoch bewertet, die haben wahnsinnig viel Geld bekommen. Falls da mal was crasht, die wollen beide an die Börse dieses Jahr, kann halt blöd laufen. Also das ist nicht ganz ausgeschlossen, dass eins dieser Unternehmen irgendwie plötzlich nicht mehr existiert oder sich komplett verändern muss. ChatGPT spielt seit dieser Woche Werbung in USA aus. Das heißt, wir sind weg von der freien KI-Wissensmaschine. Wir sind bei etwas, das wie Google aussieht. Google hingegen hat ganz viel anderes Geschäftsmodell. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die anderswo Geld verdienen und deshalb weniger gierig sein müssen, was die Einnahmen aus ihren Gemini-Sachen angeht. Und wenn wir bei anderen Sachen auch hingucken, wer bietet uns da gerade was an, dann empfehle ich immer, zumindest mal grob zu gucken, was ist denn das für ein Produkt, was ich da gerade nutze, neben der praktischen Auswirkung.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Und ich befürchte, ich kenne die Antwort. Ich möchte nämlich eigentlich von dir wissen, wo soll ich denn jetzt meinen Pro-Account haben? Soll ich den jetzt bei ChatGPT haben oder bei Claude oder bei Gemini oder bei Perplexity? Und ich befürchte, du wirst mir nicht eine Antwort geben, oder?
Genau, das kommt drauf an. Also wie gesagt, es kommt erstmal drauf an, wenn ich Unternehmensteams habe. Ich habe gerade einen neuen Kunden heute geonboardet, dann liegt's. Frage ich immer erstmal schon Microsoft oder Google. Also Integration in bestehende Umgebung ist schon mal wichtig, weil du willst nicht alles neu erfinden oder durch komplizierte Automatisierung zusammenfügen. Das zweite ist ein bisschen, was machst du häufig? Also wenn man viel Bilder macht, da wird es natürlich auch in den Monaten, es ging hin und her, erst war Sora bei OpenAI da, dann war Nano Banana bei Gemini da, muss man halt gucken. Man kann ja auch auf ganz Standalone-Tools wie Adobe gehen. Ich gucke natürlich schon, wer bietet mir möglichst viel. Ich kann mich mündlich unterhalten, ich habe gute Funktionalitäten und ich kann Bilder gleich im Modell machen. Dann ist im Moment Gemini super. Oder ich mache sehr viel Recherche. Also kannst du Perplexity einzeln nutzen, kannst aber halt auch. Gemini hat für mich schon das beste Deep Research, wobei gerade, ich glaube, heute hat OpenAI in ChatGPT neue Research Features veröffentlicht. Du kannst jetzt gezielt sagen, ich möchte bevorzugt folgende 5 Webseiten angucken bei meiner Recherche, was ein bisschen Halluzination oder falsche Links verhindert. Das heißt, du hast jede Woche einen neuen Stand. Und ich glaube, wir hatten die Diskussion schon mal auf LinkedIn, wir beide. Ich empfehle immer, ich meine, viel Geld ist es im Moment noch nicht. 20 € im Monat für so einen Plan, wo man schon relativ viel kriegt. Mhm. Die meisten von uns können sich, glaube ich, leisten, das 2-mal auszugeben. Und dann ist meine Empfehlung, im Moment eigentlich Perplexity, weil da habe ich mehr Modelle noch drin. Und entweder Claude oder OpenAI. Gemini ist ein bisschen schwierig, weil das hast du beim Google-Account eh schon. Da muss man gucken, ob du da mehr brauchst, als es im Umsonstplan gibt. Wichtig finde ich nur, überall registrieren. Also was ich komplett allen immer sage, nicht dieses einfach reingehen und benutzen. Aber ich glaube, das machen Profis eh nicht mehr, oder?
Ja, wir haben die Diskussion auf LinkedIn geführt und ich habe gesagt, naja, es kommen halt immer so viele Tools zu Sachen, dann kommt noch Riverside dazu, dann kommt der Hoster dazu und so weiter. Das summiert sich, aber du hast natürlich völlig recht und ein oder zwei Pro-Accounts braucht man definitiv, um irgendwie gut durchzugehen. Bei mir ist es im Moment ChatGPT und Gemini, weil ich festgestellt habe, dass mit Nano Banana Pro die Bildergenerierung natürlich wirklich sehr gut funktioniert. Ich erinnere mich noch daran, ganz, also ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, 1,5 Jahre oder sowas, war ich auf Midjourney unterwegs.
Ich auch, hoffnungslos.
Ich habe mir da einen abgepromptet und es kam nur Murks raus. Aber das waren halt die Anfänge. Dieses Problem haben wir jetzt auf Gemini, glaube ich, nicht mehr.
Nee, ich glaube, dass die Profis da immer noch glücklich sind. Du kannst da Referenzen hinterlegen und wer immer schon mit Vektoren und Ebenen und keine Ahnung, komplexen, keine Ahnung, Photoshop-Sachen gearbeitet hat, ist da ganz glücklich immer noch. Also, aber wir Normallos sind glücklicher, wenn wir in normaler Sprache was sagen und das Modell uns relativ gut versteht, glaube ich.
Ja. Und wir gelernt haben, dass wir eventuell bei dem einen Modell uns einen guten Prompt herholen, um das bei dem anderen Modell irgendwie reinzusetzen. So, ich habe versprochen, wir gehen auch nochmal durch ganz praktische Anwendungsgeschichten durch. Das machen wir jetzt. Als Podcaster habe ich ja bestimmte Bereiche, die immer wieder da sind. Und da würde ich, habe jetzt hier 5 Themenbereiche rausgefunden, da würde ich dich einfach mal bitten, eine Tool-Empfehlung zu geben. Und danach gucken wir nochmal genauer, wie man diese Tools bedient, wie man Projekte anlegt, was man da reinpacken soll und so weiter. Also mein Ziel ist es, dass ihr als ZuhörerInnen hier rausgeht und sagt, ah, das wusste ich vorher noch nicht und das werde ich jetzt umsetzen. Ich glaube, die erste Frage hast du schon fast beantwortet. Wenn wir uns auf ein Interview oder auf ein Thema vorbereiten für unseren Podcast und recherchieren, wo recherchieren wir denn am besten?
Ja, also habe ich eben schon, glaube ich, in zwei Ebenen beantwortet. Personen und Zusammenhänge würde ich immer auf anderen Wegen recherchieren. Also Wikipedia, Google, was du auch vorher gemacht hast. Schon beim Recherchieren Ideen holen, finde ich ja gut. Also die meisten Menschen kommen noch nicht drauf, dass ich nicht das Modell fragen muss, sondern dass ich das Modell mich was fragen lassen kann. Ich möchte ein KI-Interview mit Markus Tirok führen. Was wäre denn eine wirklich überraschende Herangehensweise? Also wenn ich jetzt selber nicht so kreativ wäre. Oder stell mir 10 Fragen, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Also tatsächlich eher inspirativ, das finde ich total gut. Wenn man dann in die Sache hinein recherchiert, also wie du deine Bitkom-Sachen und so, dann würde ich Perplexity tatsächlich nutzen.
Ja. Dann haben wir das Thema mit, das gucken wir gleich nochmal genauer an, mit Titel für Podcast und auch Texte für Podcast, die manchmal sogar SEO-relevant sind. ChatGPT, Claude?
Ich mache es im Moment mit ChatGPT. Ich war neulich im Marketing-Seminar und die haben nochmal so ein paar Tricks gezeigt. Das hat tatsächlich damit zu tun, wie gut du dein Modell vorbereitest, wie du schon gesagt hast. Wenn du deine ganzen Markensachen hinterlegt hast, wenn du in einem Projekt sogar schon dir hast Analysen geben.
Das gucken wir uns gleich an. Das gucken wir uns gleich an. Guter Punkt.
Aber wenn du das Wissen da schon drin hast und es auch deine Tonalität kennt, dann wird einfach das Modell, wo du das gemacht hast, am besten für dich sein. Super, das können alle sein. Claude schreibt für mich schön, aber oft ein bisschen blumig.
Ja, sagen alle. Ist eher so das kreativere Tool, ne? Sagen viele. Nächster Punkt finde ich auch total spannend, weil das natürlich für uns Podcaster auch so was Besonderes ist. Opener, Closer, das bedeutet, wir brauchen manchmal so Audio-Snippets und wir brauchen Musik. Wo kriegen wir das her?
Also wir haben es ja nicht umsonst in 11 Labs gemacht, weil wir sind ja beide Profis. Ich glaube, das ist im Moment auch in der allgemeinen Darstellung das beste, größte Modellplattform. Wer nicht zufällig sowieso schon mit Descript arbeitet oder anderen Tools, wo es das auch gibt. Oder als reine Musikmaschine ist Suno immer noch führend. Aber und Artlist.io zum Beispiel neuerdings, früher für mich nur ein Stockanbieter, macht das jetzt auch. Ich würde, glaube ich, trotzdem bei 11 Labs bleiben, weil wie wir eben schon am Anfang festgestellt haben, da kannst du deine Stimmen auswählen, kannst die ein bisschen trainieren. Auch da, ich glaube, der Creator-Plan bietet da alles, was man braucht.
Was ich total krass finde bei 11 Labs, das wusste ich nicht, dass man dort auch Fotos und Videosachen generieren und bearbeiten lassen kann. Da war ich wirklich überrascht, als ich das Tool mir näher angeschaut habe. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Fotos und Infografiken, wo mache ich die?
Da bist du mit Nano Banana Pro schon, glaube ich, am besten bedient. Ich persönlich nutze Canva, aber das ist eine Geschmacksfrage, weil ich da mein Markendesign schon hinterlegt habe und weil das ja so ein bisschen wie eine Gesamtmarketing-Plattform aufgebaut ist, wo man relativ viel machen kann. Allerdings die reine Fotoerstellung, ich glaube, die haben da eigentlich Flux drin, aber solche Anwendungen können ja immer in verschiedene Modelle greifen und da finde ich die reine Generierung nur aus so einem Satz heraus nicht so gut wie in Nano Banana.
Und Einladungs- und Terminmanagement?
Weiß ich nicht so genau, wie ihr das macht. Also was ist denn da die Arbeit, die du dir gerne abnehmen lassen würdest?
Also was
automatisch
ich richtig
Mails?
Ja, das fände ich mal cool. Wo man irgendwann so automatisch mailt und dann geht es so Ping-Pong-Ping-Pong hin und her von mir aus auch irgendwie mit deinem persönlichen Bot und dann wird irgendwie ein cooler Termin vereinbart. Geht das schon?
Das musst du aber im Moment noch manuell bauen. Also ich weiß nicht, ob du mit Zapier arbeitest. Du kannst ja mit Zapier Sachen zusammenbinden. Ja. Du kannst halt, dann hast du den Trigger vorne oder die etwas fortgeschrittene nehmen jetzt N8N. Das ist noch so ein bisschen mehr mit Coding. Ja. Das heißt, du baust den Trigger, dann sagst du, dann soll das Modell da reingreifen in das Projekt, den Text rausziehen, weil das immer der Markus-Text dazu ist, der lustig auf mich zugeschnitten ist. Und dann eben greift das weiter durch in dein Postfach und so weiter. Das ist dann schon so an der Grenze eines Agenten.
So, dieses Wort fiel jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal und ich wollte jedes Mal nachfragen, aber es war gerade immer so spannend, ich wollte dich nicht unterbrechen. Können wir mal kurz aufklären, was quasi die nächste Generation ist, die ja schon begonnen hat? Was sind Agenten?
Ja, der Kern, also gibt's ganz viel unter Diskussion, Definitionsunterschiede, aber im Prinzip ist eigenständiges Handeln. Wie weit das reicht, ist noch eine Frage. Also muss ich noch einen Trigger setzen oder jetzt gab's ja, ich vor ein, zwei Wochen diese Open Claw Geschichte, so ein Österreicher, der so ein Agententool für jedermann programmiert hat, wobei ganz jedermann konnte das nicht, braucht auch ein bisschen technisches Vorwissen, und da haben zum Teil diese Agenten einfach nur verstanden, wer der Mensch ist, haben so eine Basisinstruktion gekriegt und haben, wenn er sie morgens aufgestanden ist, hat das Ding schon mal gesagt, ich habe dir übrigens auch schon mal das Essen bestellt, wenn du den Kreditkarten gibst, dann entscheiden die eigenständig, ob das jetzt gekauft werden müsste oder nicht. Das heißt, die Handlungsfreiheit, egal ob es jetzt nur Klicken im Browser ist, Ausfüllen von Formularen, Buchen von Reisen, ist unterschiedlich noch, aber es sind eigenständig agierende Systeme.
Okay, das ist ein bisschen gruselig, aber da sind wir ja noch am Anfang, und das ist vielleicht für uns jetzt gerade als Podcaster noch nicht so richtig relevant. Wir kümmern uns so ein bisschen um das Thema Projekte und Custom GPT noch einmal. Wenn ich Textarbeit mache, also Newsletter zum Beispiel oder Instagram, LinkedIn, was auch immer, bin ich da besser in einem Custom GPT aufgehoben, den ich mir baue, oder in einem Projekt?
Na, wir hatten eben das Thema Memory. Ich würde das auf jeden Fall im Projekt machen, weil du im Projekt dann halt dich über die Zeit, ihr beide, das Modell und du, ihr entwickelt euch weiter und es versteht besser deine Tonalität und wo du hin willst.
Und einen Sparringspartner, um meine Ideen zu reflektieren und mich zu challengen, um auf bessere Ideen zu kommen, so wie du das vorhin auch vorgeschlagen hast?
Würde ich im separaten Projekt machen. Also ich habe sowohl in Claude als auch in ChatGPT diverse Projekte liegen und manche sind in den Instruktionen und den Dingen so angelegt, dass sie genau darauf abzielen, in die Richtung zu gehen. Und dann kannst du natürlich auch, wenn du jetzt nach außen gehst, Zielgruppen, Personas erst erstellen und die dann als Projektwissen einladen. Dann hast du auch deine Audience quasi als Gesprächspartner.
Das gucken wir uns nach der nächsten Frage an, denn du hattest eben noch gesagt, du hast unterschiedliche Projekte. Jetzt habe ich ja gesagt, Textarbeit, Newsletter, LinkedIn, Instagram. Macht es da Sinn, unterschiedliche Projekte für diese Textarbeit anzulegen? Auch wenn es sozusagen vielleicht das Masterpiece, was ich reingebe, immer das Transkript meiner Podcast-Episode ist?
Ja, gute Frage. Also das ist wahrscheinlich jetzt so Best-Practice-Geschichte. Es gibt gerade für sowas, das ist natürlich jetzt kein ganz seltener Fall, auch für andere Kreatoren, auch viele Ansätze, das über ein GPT abzubilden, weil das dann instruiert ist, ich gebe dir immer ein Langformat und du entwickelst mir bitte 7 Kurzformate für A, B, C, D, die du dann definiert hast. Grundsätzlich würde ich pro Kanal wahrscheinlich was anlegen, aber wir sind jetzt beide, glaube ich, noch nicht im Millionensegment unterwegs, wo es so um wahnsinnig viel Masse geht. Also jeden Tag 17 Posts auf 18 Kanälen rausschieben.
Also ist das wahrscheinlich letztendlich eine Frage, wie ich dann auch mein Custom GPT oder mein Projekt programmiert habe sozusagen. Ja. Wahrscheinlich geht beides. Also ich persönlich habe es tatsächlich in Projekten abgelegt. Also in unterschiedlich. Es gibt ein Newsletter-Projekt bei mir, ein Podcast-Projekt und eben auch ein LinkedIn-Projekt. Und ich arbeite da eben auf Projektebene.
Also nur ganz kurz nochmal Agenten, und da gibt's schon ein paar bessere, die nicht jetzt so schlimm klingen, wie ich gerade erzählt habe, läuft einfach los und macht Sachen. Es gibt natürlich auch schon sehr sortierte Agenten. Es gibt zum Beispiel auch Marketing-Plattformen. Die meisten sind halt im Moment noch international, aber da gibt's schon spezialisierte. Da kannst du dir genau für deine solche Zwecke Marketing-Agenten, dann gibst du tatsächlich vorne rein und 4 Agenten laufen los. Das kannst du dir heute auch schon bauen mit Vibe-Coding, aber so weit wollen wir vielleicht heute nicht gehen.
Das ist sozusagen das übergeordnete, ja, das übergeordnete Projekt, und das steuert dann andere Projekte an. So muss ich mir das vom Prinzip vorstellen, ne?
Genau.
Ja, das finde ich auch cool. Jetzt hast du eben gesagt, man kann Dokumente zur Verfügung stellen, um quasi so ein Grundbriefing vom Custom GPT oder vom Projekt zu machen. Was würdest du empfehlen? Was sollten wir da unbedingt reinpacken? Das ist natürlich sehr abhängig von dem Anwendungsfall, aber jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, für unseren Podcast, wir wollen, packen das Transkript jeweils das aktuelle rein, und dann brauchen wir irgendwie den Titel, ein paar Podcast-Texte, sowas.
Genau, also Sachinformation, Inhaltsinformation. Aber ich glaube, was ganz spannend ist, ist diese Tone-of-Voice-Geschichte. Das ist, glaube ich, eher so aus der Markenphilosophie den meisten wahrscheinlich ein Begriff. Das heißt, dass eben nicht ein generischer Text kommt, sondern ein Markus-Text. Ja. Dafür muss man das Modell ja quasi auch ein bisschen trainieren. Also ich benutze fluffige Sprache, ich duze, also solche Elemente. Wenn du eine Art Markenkern hast, ich helfe Menschen, eine Stufe höher zu kommen oder die besten Fragen zu stellen, dann sollte auch das da drin stehen, so dass das Modell das nach und nach versteht.
Genau, wenn man sich jetzt fragt, wie kriege ich das eigentlich hin, da kann man das Modell sozusagen auch wieder darum bitten, so etwas zu erstellen und einen durch diesen Prozess zu führen, nach dem Motto, ich will hier ein Tone-of-Voice-Dokument machen, jetzt stellen wir mal alle Fragen, die dafür relevant sind, genau, und ich lade dir alle Dokumente hoch, die ich dafür brauche, und dann lädt man, keine Ahnung, 10 Newsletter hoch, damit das Modell lernt, was für eine Sprache nutze ich und was für Bilder nutze ich und so weiter. Und am Ende wird dann eben so ein Dokument rausgeschickt und das kann man dann eben speichern und als Grundbriefing für so ein CustomGPT oder Projekt eben hinterlegen.
Genau, man kann auch klauen übrigens. Ich könnte deine Newsletter einlesen und analysieren lassen und so eine Art Steel-Style-Guide machen und den in mein Projekt legen und dann schreibt mein Projekt ein bisschen wie der Markus.
Das sollte ich vielleicht bei dir machen, weil du so tolle Newsletter schreibst und sehr, sehr schlaue und intellektuelle Newsletter schreibst. Da kann ich mir selber nochmal irgendwie, ich mach das mal, ich schick mal mein Ding los. Was wollte ich jetzt? Jetzt waren wir. Jetzt habe ich es vergessen.
Den Tone of Voice und den Informationen, die wir bereitstellen, hatten wir gerade.
Genau. Ach so, ich wollte wissen, was für Dokumente, also was für Formate, Dokumentformate, so sagt man, glaube ich, sind denn am besten, weil wir laden da jetzt ja kein Word-Dokument hoch, ne?
Kannst du auch. Also ehrlich gesagt, das ist so eine Frage, das ist wie diese Prompt-Engineering-Geschichte. Es entwickelt sich rasant. Die Modelle werden im Moment trainiert, alles zu lesen. Eine ganze Zeit war es so, dass sie sogar PDFs besser lesen konnten. Die durchdringen schon die Tiefen von komprimierten Dingen. Also PDF ist ja eine Komprimierung. Word, wissen wir, deshalb landet es ja manchmal in der Firewall, hat so ein paar kleine offene Stellschrauben. Eine ganze Zeit gab es diese Weisheit. Und für Claude Skills zum Beispiel gilt das auch noch. Claude kann ja jetzt wirklich im Moment mit die tollsten Sachen, auch seit es da Cowork gibt und es die neuen Modellfamilien. Das braucht tatsächlich, um so eine Art Skill anzulegen. Das ist eine Instruktion, die das Modell immer benutzen kann, die man ihm aber nicht sagt, wie das ist jetzt das Projekt, benutzt das, sondern du würdest deinen Tone of Voice als Skill bei Claude einlesen. Und das muss ein YAML-Format haben. Aber da, auch da hilft dir das Modell. Du gibst einfach die Info rein als Word-Doc und sagst, mach mal ein YAML draus. Und dann macht das ein YAML draus. Und frag mich jetzt nicht, was das heißt. Ich wusste es mal.
Das habe ich ja noch nie gehört. Das hört sich lustig an.
Ja, die meisten sprechen von Markdown. Das ist ein bisschen mit dieser, dass du halt Zeichen setzt statt Fettung oder so. Also, dass man diese ganze Oberflächenstruktur abbildet. Da ist aber zum Beispiel auch Claude, Gemini und ChatGPT, wenn du die fragst, welches Format sie am liebsten hätten, auch im Prompt, geben die dir unterschiedliche. Also Claude hätte gerne eckige Klammern. Eine Zeit lang habe ich das gemacht. Wenn es ein komplexer Prompt ist und du sagst, das ist jetzt Input, den du bitte im Prompt benutzt, dann habe ich tatsächlich spitze Klammer, Input, spitze Klammer und hinten das gleiche mit Schrägstrich. Das ist so ein bisschen Coding-Sprache. Sagt das andere Modell, will ich nicht. Also kommt drauf an, leider.
Könnte sich mal auf einen Standard einigen. Okay, wohin schreibe ich meine Prozessanweisung? Weil so ein Projekt oder ein CustomGPT braucht ja eine Prozessanweisung nach dem Motto, ich gebe dir ein Transkript und damit machst du bitte das und das. Schreibe ich das in das direkt ins Projekt und in CustomGPT oder ist das ein eigenständiges Dokument, was ich dort hochlade?
Das war ja auch ein Teil unserer Vordiskussion und ich habe es nochmal nachgeguckt. Ist tatsächlich fast egal. Wenn du kannst es aus dem Projekt als Prozess abrufen, dann musst du es aber sagen. Im jetziger Wissensstand, ohne Gewähr, ist tatsächlich, dass du es in den Instruktionen eines CustomGPT bisschen selbstlaufender in die Instruktionen, weil das Kontextfenster da größer ist, reinbasteln kannst. Da sprechen wir aber jetzt so über 50, 100 Seiten. Die machen wir beide wahrscheinlich nicht als Abläufe.
Nicht wirklich. Ich habe aber auch tatsächlich festgestellt, bei einem sehr langen Ablauf, also der wirklich über viele, viele Fragen, Gegenfragen und so weiter geht, das sollte man nicht tun. Da sollte man dann irgendwann die Ergebnisse kopieren und einen neuen Chat aufmachen, weil sonst tatsächlich Dinge verloren gehen. Dann fängt das System an, selbstständig einzukürzen, zusammenzufassen, Dinge rauszuschmeißen, ohne dass man es merkt. Und am Ende, nachdem man eine Dreiviertelstunde sich irgendwie mit einem Prozess auseinandergesetzt hat, kommt dann irgendwie 5% von dem raus, was man vorher erarbeitet hat. Das ist richtig ärgerlich.
Ich habe gestern den kleinen Trick gelesen von irgendeinem meiner Newsletter-Experten, dass du am Anfang in die Kontextinformation deiner Konversation eine random Information, also Emma hat heute Morgen schlecht gegessen, reingibst und am Ende einer sehr, sehr langen Konversation, in der ihr intensiv gearbeitet habt, fragst, hat Emma heute gut gegessen? Und daran, an der Antwort, merkst du, ob das Modell noch voll bei dir ist. Und auch das hat tatsächlich, also es gibt 1000 kleine Tricks, aber es ist einer, den ich gestern hatte. Cool. Aber tatsächlich auch das, wenn man versteht, wie die gebaut sind, versteht man, warum das so ist. Die Anbieter geben jeder Konversation, jedem Projekt Token. Und je nachdem, wie viel du so bezahlt hast als Nutzende, kriegst du halt auch begrenzt Token. Aber es gibt auch eine technische Begrenzung. Das heißt, jede Antwort hat, jede Reasoning-Antwort hat. Und wenn du zu viel davon gebraucht hast, dann fängt das an schon mal so wie deine Telefonsachen. Weißt du, dein Datenvolumen ist bald zu Ende, dann fängt es schon an, das zu komprimieren. So ähnlich funktioniert es da auch.
Es gibt bloß keinen Hinweis darauf. Und das finde ich sozusagen fatal. Nach dem Motto Token aufgebraucht, bitte neuen Chat aufmachen. Ja. Und dann macht man irgendwie eine Stunde und dann ist die Arbeit für die Katz. Das kann es natürlich nicht sein. Wie sorge ich denn dafür, dass meine Ergebnisse nachhaltig besser werden, dass Texte sich mehr nach mir anhören, obwohl ich vielleicht vorher schon Dinge reingegeben habe, um zu verhindern, dass auf LinkedIn wieder irgendjemand schreit, ich hasse KI-generierte Texte?
Alles, was wir jetzt schon besprochen haben, also von den Basisinstruktionen im Profil über Projektinstruktionen und viele Beispiele, Stilbeispiele, Style-Guides, die du reingelegt hast, das pro Modell rausfinden, welches Modell gerade, aus welcher Modellfamilie besser für dich schreibt, ob das ein Thinking-Thema ist, weil ich wissenschaftlich arbeite oder eher cool und locker, auch das kannst du ja einstellen. Ehrlich gesagt, die richtig KI-generierten Texte, also ich reg mich auch auf, drei wirklich große Medien und sogar ein KI-Influencer, den ich sehr mag, nenne keine Namen, da kriege ich jetzt neuerdings montags Newsletter, die ganzen klassischen Dinger haben. Es ist nicht sondern den Dreiklang und alles, was wir nicht hören wollen oder was wir alle jetzt schon kennen. Das finde ich einfach schwach, weil es mir auch sagt, er oder sie hat es nicht nochmal gelesen. Und das ist für mich im Moment immer noch die allerletzte Schleife.
Vor allen Dingen, das sind ja nun Sachen, das hat sich ja nun wirklich rumgesprochen, dass wir vielleicht nicht immer im Dreiklang machen und dass wir vielleicht bestimmte Formulierungen einfach verändern und die Emojis vielleicht mal rausnehmen. Also das ist ja wirklich
1 bis 5.
Ja, ist ja wirklich immer das Brain unten für den Call to Action, ich weiß nicht was. Yeah. Klasse. Ich habe noch einen richtigen Pain Point. Ich weiß nicht, ob es da auch eine KI-Lösung zu gibt. Ich möchte am Ende der Woche, am Freitag, möchte ich eigentlich immer meine Zahlen notieren. Das mache ich im Moment in einer großen Excel-Tabelle im Sinne von, das sind meine LinkedIn Follower, das sind meine Hörer hier beim Podcast, also einfach nur Zahlen, um dann sehen zu können, gibt's da Entwicklung nach oben oder nach unten, was auch immer. Und ich muss mich auf jede Plattform händisch einwählen und muss immer mühsam mir diese Zahlen irgendwie rausfischen. Gibt's da eine KI für?
Also eine KI gibt's bestimmt auch. Also gerade im Marketing haben ganz viele Leute was entwickelt, zahlst aber wahrscheinlich dann irgendwie 100 Euro, weil du der Mega-Creator sein sollst, das bist du nicht. Nein. Ansonsten, ich bin bei Daten nicht ganz so firm, weil ich halt auf unternehmerischen Welten eher softskillmäßig unterwegs bin, aber jetzt, seit es MCP gibt, dieses Model Context Protocol, wo sich die gegenseitig verbinden können, das müsstest du jetzt gucken. Also LinkedIn zum Beispiel stellt seine API oder einfach macht nicht auf, sozusagen. Ja. Mhm. Viele wollen das natürlich nicht. Wenn das aber theoretisch irgendwo sichtbar ist, also wenn du den Zugang hast, dann ist das theoretisch möglich, musst du aber noch im Moment noch ein bisschen basteln. Kann man jetzt nicht einfach sagen, macht A, Ö, B, C.
Ach, schade, ich hätte mir gewünscht, dass ich sagen kann, ChatGPT, sammel bitte hier überall meine Zahlen ein, mach mir eine Tabelle davon, aber so weit sind wir noch nicht. Nein. So, abschließender Punkt. Moldbook ist etwas, vor 2 Wochen oder sowas ist mir das begegnet. Dann hast du da auch noch mal von erzählt oder geschrieben, ich bin mir nicht sicher. Genau. Das ist ein Reddit-ähnliches Netzwerk. Ich finde, man sollte nicht Social-Media-Netzwerk sagen, weil mit Social hat das so gar nichts zu tun, in dem sich KI oder auf dem sich KI-Agenten treffen, also die Maschinen sozusagen, die Modelle, um sich dort gegenseitig auszutauschen und Use-Cases vielleicht zu tauschen oder was auch immer. Das ist richtig gruselig, oder?
Ja, also ich glaube, wir werden schon in 3 Monaten nicht mehr drüber sprechen. Es war so eine Hype-Geschichte, die im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Open Claw, ich habe es eben erwähnt, so einem ersten Agenten, weil wir können schon ganz lange Agenten bauen, aber da musst du natürlich die Compute-Sachen bereitstellen. Auch hier brauchtest du einen Mac Mini oder musstest wissen, wie du dir eine Cloud-Sache einrichtest, aber das konnten schon Millionen Menschen. Deshalb gab es plötzlich sehr viel mehr Normal-Agenten da draußen, als die jetzt aus großen Systemen stammenden. Und die wiederum, hat ein anderer, ein Amerikaner, gesagt, wäre das nicht lustig, wenn wir mal gucken könnten, wie die miteinander agieren, interagieren. Da gibt's aber übrigens auch andere Forschungsexperimente, wo das auch schon in einem etwas sortierteren Rahmen abläuft. Wie unterhält sich ein Gemini mit einem ChatGPT-Agenten, wenn die zusammen Fundraising machen sollen. Aber Moldbrook war dann relativ unhinged, wie man immer sagt, überhaupt nicht, außer die Regel, du darfst kein Mensch sein, wenn du dich anmeldest, musst du ein Agent sein. Und da hatte man dann plötzlich eben zigtausende von diesen Agenten. Inzwischen weiß man, dass es aber auch hackbar war. Also ja. Und vor allen Dingen, dass Menschen, die es gut konnten, ihren Agenten beauftragen konnten. Also öffne einen Submold mit dem und dem Thema und sei provozierend. Und dann passierten halt Dinge. Also das ist noch lange kein Einblick in das, was KI-Modelle, Agenten eigenständig denken. Es war, glaube ich, eher ein anderes Argument für das, was ich immer sage, die ganze Welt mit KI spiegelt nur das, was wir schon sind. Wir sind böse, wir sind lieb, wir suchen Zustimmung, wir versuchen zu provozieren, wir suchen Anerkennung. Also meine Sicht auf die Sache.
Und damit sind wir sozusagen schon fast bei dem Wort, das du auch am Anfang gesagt hast. Da hast du nämlich auch schon gesagt, dass diese ganze KI weniger über Technologie funktioniert, sondern eigentlich mehr über uns Menschen selbst in Zusammenhang steht. Eine wunderbare Klammer, die du gemacht hast. Sandra, du hast einen tollen Newsletter, der heißt Hard Mind Machine. Der kommt alle 2 Wochen, glaube ich, raus.
Im Moment auf LinkedIn, ja.
Genau, und auf LinkedIn findet man dich und den Newsletter, dass man sich dort anmelden kann, mit vielen interessanten Insights und manchmal sehr nerdig, manchmal eben auch ganz, ganz hands-on. Von daher meine Empfehlung, kommt natürlich in die Shownotes. Und ich sage vielen Dank, dass wir uns in dieses Thema mit dir mal so ein bisschen reinsneaken können. Ich habe eine ganze Menge gelernt und mitgenommen. Das finde ich super. Dankeschön.
Danke.
Gute Fragen. Gute Antworten. Interviewhelden.